Die Zeit ist reif, du auch. Ich möchte zum Anfang gern mit euch den Psalm lesen, der heute in meiner Bibellese dran war. Und ich habe gedacht, das passt wunderbar für heute, deswegen lese ich den jetzt einfach und ihr könnt ihn mitbeten. Psalm 85. Ein Psalm der Söhne Korach vorzusingen. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünde bedeckt hast, Selah. Der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns. Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist er seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Amen. Die Zeit ist reif. Was meine ich damit? Die Zeit ist reif für eine neue Begegnung mit Gott. Und deswegen braucht es Jesus-Leute, die reif genug sind, den Menschen zu dieser Begegnung zu verhelfen. Das ist es, was ich heute sagen möchte. Ich sage es nochmal, der Satz wird immer wieder auftauchen jetzt. Die Zeit ist reif für eine neue Begegnung mit Gott. Und deswegen braucht es Jesus-Leute, die reif genug sind, den Menschen zu dieser Begegnung zu verhelfen. Matthäus 16, Vers 24 bis 26. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ein erster Gedanke: Die Zeit ist reif, gottlos wie noch nie. Unsere Zeit pflegt einen Lebensstil, der Lehre Jesu 100% zuwiderläuft. Egoismus pur. Unsere Zeit lebt nach dem Generalgebot Satans. Das kommt dir vielleicht jetzt unheimlich hart oder zu arg vereinfacht, aber nimm es einfach mal so an. Versuch's mal so zu schlucken. Unsere Zeit lebt nach dem Generalgebot Satans. Es lautet: Tu, was du willst und räume aus dem Weg, was dich daran hindert. Hol dir, was du kriegen kannst. Es ist dein Recht. Hol dir's. Und dann guckt so viel Elend und Leid dabei raus. Ich weiß nicht, ob du diese Zahl kennst, aber in Deutschland werden täglich, jeden Werktag im Mutterleib 1000 Kinder ermordet. Der gefährlichste Platz in Deutschland ist der Mutterleib. Hol dir, was du willst und räum aus dem Weg. Räum weg, was dir dabei im Weg steht. Die meisten Abtreibungen geschehen nicht aus der Not heraus, dass da irgendein schlimmes Ding passiert ist, sondern das sind Familienplanung, Lebensplanung, es passt mir nicht. Weg damit. Ehe und Familie stehen unter Beschuss wie nie zuvor. Ehe und Familie, das ist der Ort, wo Gott will, dass wir dienen. Dass wir einander dienen. Dienstgemeinschaft. Die Gemeinde auch, aber die Familie und die Ehe noch zuallererst. Und hier träufelt dieses Gift hinein. Ohne Ende. Nimm dir, was du willst. Was du willst, hat Prämisse. Es ist dein Recht. Hey. Und dann haben wir zurzeit eine Familienministerin, bei der sich mir die Nackenhaare stellen. Das steht auf der Homepage des Familienministeriums, das Stichwort Gender Mainstreaming. Das propagiert die ganz offen. Das ist so eine Philosophie, die besagt, ein Mensch muss so eingeschätzt werden, wie er sich selbst fühlt. Wenn du jetzt ein Mann bist und fühlst dich als Frau, dann müssen die anderen dich bitteschön als Frau behandeln, weil du dich gerade als Mann fühlst oder als Frau fühlst. Je nachdem. Das kann ja auch wechseln. Ja? Und dann ist Ehe natürlich nicht mehr die Gemeinschaft von Mann und Frau. Also Egoismus pur, bis in die höchsten Ebenen hinein. Und natürlich wird dann nicht mehr gefragt, wozu bin ich berufen, sondern wie kann ich alles Mögliche miteinander vereinbaren und unter einen Hut kriegen. Es gab neulich eine Yahoo-Umfrage mal. Was ist euer Halt im Leben, wurden die Yahoo-User gefragt. Kamen Antworten wie Spiritualität, Yoga, Esoterik, meine Katze und Gott natürlich. Meine Familie, meine Kinder, das kam mehrfach. Die Menschen um mich herum. Und dann kam die Antwort, die es ganz toll auf den Punkt gebracht hat. Ihr kennt ja alle Englisch. Me, myself and I. Noch eine Antwort. Nur was ich anfassen kann. Der Spaß am Leben. Einer hat es ganz nüchtern geerdet, hat gesagt, nichts. Ich habe keinen Halt im Leben. Und dann kam ein Jesus-Jünger, der die Fahne hochgehalten hat und er gesagt hat, Jesus, der Einzige, der immer bleibt. Mein Halt im Leben. Merkt ihr, die Zeit ist reif für eine neue Begegnung mit Gott. Das ist ja nichts, was wir von oben runter hier abkanzeln und verurteilen. Oh, die bösen Egoisten da. Sondern das ist ja ein Hilfeschrei. Was ist dein Halt im Leben? Ich habe keinen. Versuche mich krampfhaft an mir selber festzuhalten und merke jeden Tag, dass ich nicht Münchhausen heiße. Und was sagt Jesus hier zu seinen Jüngern? Ich lese es uns nochmal. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Das ist jetzt die Antwort, die Jesus unserer Zeit gibt. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Eigentlich ist das eine einzige Zumutung. was Jesus hier sagt. Eine Zumutung, auf die sich bei wachem Verstand wahrscheinlich keiner von uns hier einlassen würde. Was verlangt Jesus von seinen Jüngern? Er verlangt von ihnen das, was sie später bei ihm live und in Farbe zu sehen gekriegt haben. Sie sollen ihr eigenes Leben aufgeben. Das war damals knochenhart bis geschmacklos, sowas zu sagen. Wenn die Römer irgendein Problem mit Aufständischen gehabt haben damals, dann haben sie die Straßen, die großen Verkehrsstraßen mit Kreuzen gesäumt. Hunderte, wenn es sein musste. Es war das Hinrichtungswerkzeug für nichtrömische Verbrecher. Es bedeutete eine völlige Entehrung. Nackt in aller Öffentlichkeit zu Tode gequält zu werden. Diese Menschen waren jeglicher Würde und aller Rechte beraubt. Das war schlimmer als Tod. Sie wurden praktisch genichtet. Wenn man sowas überhaupt sagen kann, mein Textverarbeitungsprogramm hat es rot unterkringelt. Scheinbar gibt es dieses Wort nicht. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Dieses Wort ist so wichtig, dass es in Matthäus, Markus und Lukas kommt. Was bedeutet das, sich selbst verleugnen? Wir haben das ja so in unserem Sprachgebrauch, dass man sagt, ich lasse mich verleugnen. Der Chef lässt sich durch seine Sekretärin verleugnen, wenn lästiger Anrufer oder Besucher kommt. Und lässt sich am Telefon verleugnen. Oder man steht nicht zu dem, was man getan hat. So ist es in unserem Sprachgebrauch drin. Jesus meint das hier anders. Er meint, dem, was man ist und hat, keine Bedeutung zuzumessen, oder? Eigene Wünsche sterben lassen und anderen dienen. Eigene Wünsche sterben lassen und anderen dienen. Ich hoffe mal, es sitzt jetzt keine militante Feministin unter uns. Denn ich zitiere jetzt ein Wort des Apostels Paulus. Aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15, da sagt er über Frauen, über die Frau, sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, sagt Paulus über die Frau. Jetzt, Gebärmaschine. Nein. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass Mütter, ich ziehe den Hut vor allen Müttern, dass Mütter, weil und wenn sie Kinder zur Welt bringen und diesen Kindern ihr Leben widmen, weil sie das tun, was der Herr Jesus hier sagt. Sie verleugnen sich selbst. Das ist ein taffer Job, 24 Stunden rund um die Uhr. Wir haben 8 Kinder, ich ziehe den Hut vor meiner Frau. Eigene Wünsche sterben lassen und anderen dienen. Und ihr lieben Schwestern im Herrn hier, wenn ihr mal vor die Wahl gestellt seid, Kinder oder was anderes, ihr seid auf dem Weg Jesu, wenn ihr euch für Kinder entscheidet. Auf dem Weg dem Diener hinterher. Und wehe euch Brüdern im Herrn unter uns hier. Wenn ihr jemals auf die abstruse Idee kommen solltet, eurer Frau die Pistole auf die Brust zu setzen. Das Kind oder ich.
dann gnade euch Gott. Ihr seid auf einem Holzweg, der schlimmer nicht sein kann. Also gut, ein kleiner Ausritt. Die Zeit ist reif für eine neue Begegnung mit Gott und deswegen braucht es Jesus-Leute, die reif genug sind, den Menschen zu dieser Begegnung zu verhelfen. Das werden immer Dienerleute sein, deswegen musste ich das gerade bringen. Ich glaube, dass es unser größtes Problem ist, dass wir zu gnadenlosen Egoisten erzogen worden sind. Das steckt uns ohnehin im Blut, weil wir Sünder sind. Auch uns Christen. Aber in unserer nachchristlich-neuheitlichen Gesellschaft ist es zum Credo erhoben worden, zum Glaubensbekenntnis. Meine Eltern haben es gut mit mir gemeint. Meine persönlichen Eltern, ja? Aber was dabei rausgekommen ist, ist ein Egoist. Der steht heute vor euch. Ein Egoist, unter dessen Macken meine Familie heute noch zu leiden hat. Mir ist wichtig, dass wir das merken, dass wir es hier mit einem grundlegend wichtigen Thema zu tun haben. Wisst ihr, wir stehen hier nicht vor der Wahl, ob wir das wollen, ob wir mal ausprobieren wollen, ob das mit der Selbstverleugnung und dem Kreuztragen zu uns passt oder nicht. Jesus sagt, du kannst kein Christ sein, wenn du dich nicht selbst verleugnest. Und du wirst das Leben nicht finden, wenn du es nicht tust. Deswegen ist keine Zeit für Kuschelclub-Christentum. Keine Zeit fürs Anbändeln an den Zeitgeist. Es gibt gerade so ein ganz hochgelehrtes Wort, das kommt aus der Missiologie, das nennt sich Kontextualisierung des Christentums. Ganz toll, das klingt unheimlich theologisch hochwertig und so. Das ist prinzipiell bestimmt ganz gut gemeint, man will ganz genau hinhören, was denken die Leute, was empfinden die Leute und dann will man sie genau da abholen, wo sie stehen. Und das ist bestimmt auch wichtig. Aber wir tun niemandem einen Gefallen, wenn wir ihn vor lauter abholen, da wo er gerade steht, das Kreuz schuldig bleiben. Wisst ihr, das Problem sind nämlich nicht die anderen, die wir erreichen wollen. Die sind nicht das Problem, sondern wir. Das fand ich vorher so klasse mit diesem Willing Heart. Da sind wir das Problem, weil wir kein williges Herz haben von Natur aus. Nicht die anderen sind das Problem, sondern wir. Schaut mal, welche Themen sind bei euch gerade in den Gemeinden dran? Man spricht da immer von den Lebensthemen. Ja, wir müssen die Lebensthemen bringen. Das, was die Leute bewegt. Dann wird über das liebe Geld gepredigt, über Beziehungen und Ängste, über dies und jenes, über Charaktermacken und so. Aber eigentlich müssten wir, bevor wir die Lebensthemen bringen, erst das Todesthema ansprechen. Jesus tut's. Hier. Es ist mir aufgefallen, dass auch evangelikale Prediger sich immer mehr um das Kreuz herumdrücken. Entweder es wird umgangen oder es wird umgeformt. Beispiel. In einer Evangelisationspredigt geht es um ein heißes Thema, die Frage nach dem Leid. Das muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl angehen. Vielleicht ist es deswegen besser, wenn ich dieses Thema nicht predige. Ich habe so wenig davon. Aber als es dann zum Kreuz kommt, da bleibt dann plötzlich nur noch eines übrig. Jesus hat ja am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da wurde dann gepredigt und gesagt, schau, Jesus solidarisiert sich mit dir in deiner Frage nach dem Warum. Er stellt auch die Warum-Frage. Und das war's dann. Und ruckzuck war das Kreuz umfunktioniert zur Klagemauer. Das ist es aber nicht. Das Kreuz ist ein Tötungsinstrument.
Ein Tötungsinstrument, an dem Jesus das Gericht über meine Sünde aushält. Und das Gericht über meine Sünde war der Grund, weshalb er Psalm 22 gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat sich nicht gefragt, warum Gott jetzt plötzlich weg ist, sondern er hat's gewusst. Der Vater war die ganze Zeit bei ihm gewesen. Nur jetzt in diesem Moment, wo er Gericht gehalten hat über deine und meine Sünde, da war er weg. Und das hat Jesus wahnsinnig gemacht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hielt Gericht und es traf seinen Sohn mit voller Härte. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir Jesus irgendwas zu bringen hätten. Irgendwas, was ihn beeindrucken könnte oder was er auf irgendeine Weise gebrauchen könnte. Wir haben ihm nichts zu bringen. Ist jetzt ein uraltes Beispiel, habt ihr bestimmt schon 250 Mal gehört, aber ich finde es so passend. Das ist ein junger Prediger, von schwerer Krankheit genesen, er wäre fast gestorben. Er ist also wieder so auf dem aufsteigenden Ast und dann kommt ein älterer Bruder, besucht ihn und sagt, es ist aber schön, dass der Herr dir das Leben nochmal geschenkt hat. Und dann sagt er, ja, der Herr bedarf meiner wohl noch. Und dann guckt ihn der alte Bruder an und sagt, dass der Herr jemanden braucht, das steht nur an einer einzigen Stelle in der Bibel. Weißt du wo? Wo der Herr Jesus die Jünger losschickt, um den Esel zu holen für den Einzug in Jerusalem. Der Herr bedarf seiner. Das klingt in unseren Tagen jetzt fast schon ketzerisch, aber Jesus hat nicht gabenorientiert gearbeitet. Hat er nicht. Kurz vor unserem Text, da hat der gute Petrus seine Gabe, die er hatte, zum Einsatz gebracht. Und er ist voll damit baden gegangen. Jesus hatte über sein Leiden und sein Sterben gesprochen. Und Jesus und Petrus ist ihm als Führungspersönlichkeit, die er war, und als eloquenter Mensch, als Redner, der er war, Petrus hätte in einem Gabentest wahrscheinlich die Gabe der Predigt und die Gabe der Führung herausbekommen. Und in seiner Gabe als Führungspersönlichkeit, in seiner Gabe als Redner ist er Jesus über den Mund gefahren und gesagt, davor bewahre dich Gott, Herr, das passiere dir nur nicht. Ihr wisst, wie Jesus ihm geantwortet hat. Hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und dann lässt der Petrus mit hochrotem Kopf stehen und wendet sich den Jüngern zu. Bestimmt auch so, dass Petrus mithören kann. Und sagt ihnen dieses Wort, das wir gerade hier bedenken. Die Zeit ist reif für eine neue Begegnung mit Gott. Und deswegen braucht es Jesus Leute, die reif genug sind, den Menschen zu dieser Begegnung zu verhelfen. Ich bin nichts, ich habe nichts und das Einzige, was ich mit meinem Leben produziere, ist Chaos. Kennst du dieses Gefühl? Ich schon. Gut, in einer Großfamilie, wie wir sie haben, da hat man auch genügend Gelegenheit, anderen weh zu tun. Durch Desinteresse, Lieblosigkeit, Egoismus, nicht eingehaltene Versprechen, Rückzugstaktik, aussitzen. Und wenn dir dann aufgeht, wie viel Schaden du angerichtet hast, dann kann dich manchmal gewalttätig der Frust packen oder die Wut. Und mitten in diese Situation hinein spricht Jesus es uns zu. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und wenn dieses Kreuz heißt, dass du eben ein Chaot bist, nimm es auf dich, folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Ich bin nichts und ich hab nichts. Und sich das einzugestehen, das ist der Anfang des Weges, den Jesus sich selbst verleugnen nennt. Denn meiner Meinung und meiner persönlichen Erfahrung nach ist das eines der größten Probleme, die wir haben. Wir sind sehr von uns selbst überzeugt. Ich muss da wieder von mir selber reden. Ich kann nicht in dich reingucken. Es ist schon toll, wenn man immer wieder das erlebt, dass Menschen vor einem sitzen und einem zuhören. Aber wenn man dann hinterher noch gelobt wird, das geht einem dann erst recht runter wie Honig. Da kitzelt einen dann ganz schön der Stolz. Aber Gott hat seine Mittel und Wege, uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Wir sind nichts, wir haben nichts, aber das macht auch nichts. Wir sind nichts, wir haben nichts, aber das macht auch nichts. Denn das, was wirklich zählt, ist nur Jesus. Wisst ihr, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr merke ich, dass ich ihm eher im Weg stehe, als dass ich ihm eine Hilfe will. Jesus braucht mich doch nicht, aber ich brauche ihn. Ohne ihn kann ich mein Kreuz doch gar nicht tragen. Ohne ihn bleibe ich doch mein ganzes Leben lang der, der immer nur seinen kurzfristigen, egoistischen Zielen hinterherläuft. Aber mit ihm kann ich mich meinem Leben stellen, so wie es wirklich ist. Mit ihm, vor ihm, mit seiner Hilfe kann ich dann auch loslassen. Kann ich damit aufhören, mein Leben zu suchen, mein Leben zu erhalten, wie es im Text heißt. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Jesus ist schon anspruchsvoll, aber er ist auch voll Zuspruch. Er ruft uns in seine Nachfolge und das ist die Nachfolge dem hinterher, der ans Kreuz ging. Er ruft uns zum Gehorsam. Aber das Wichtigste ist, dass er uns ruft. Und bitte glaub jetzt nicht, dass damals die Leute besser waren, die Jünger. Oder dass sie es besser gehabt haben als wir. Die hatten genau die gleich schlechten Startvoraussetzungen wie du und ich heute. Sie waren nichts weiter als Sünder. Der Knackpunkt ist, dass Jesus derjenige ist, der ruft. Es geht um ihn, um sein Handeln an uns, um seinen Ruf. Und der ist heute genau der gleiche. Er erreicht dich heute Morgen durch sein Wort. Es macht auch keinen Unterschied, dass die Jünger ihn damals sehen konnten und wir heute nicht. Es ist der Ruf desselben Christus, der dich heute erreicht. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Selbst wenn du auf der Suche nach deinem Leben die ganze Welt gewinnst, wirst du leer bleiben, sagt Jesus damit. Du wirst auf der ganzen Welt nicht das finden, was auch nur annähernd den Gegenwert deiner Seele darstellt. Bei all dem Suchen nach Erfüllung sehnen wir uns nach etwas, das uns entspricht. Ich finde es fantastisch, wie Jesus das hier ausdrückt. Du bist von Gott geschaffen als sein Ebenbild. Gott hat in diese Welt hineingesprochen. Sein mächtiges Wort, sein Schöpferwort. Und weißt du was? Du sollst sein Ebenbild sein. Du sollst sein mächtiges Wort in diese Welt hineinsprechen. Und dann wird da was geschehen, weil es Gottes Wort ist, das durch dich hindurch tönt. Du bist das Ebenbild des lebendigen Gottes, erlöst durch das Blut Jesu. Ich finde es großartig, dass Jesus dich in seine Nachfolge ruft, weil er weiß, dass du unendlich wertvoll bist. Auch wenn wir uns durch die Art, wie wir denken, fühlen und leben, so unendlich entwerten, aber in seinen Augen sind wir unendlich wertvoll. Und er weiß, dass nur er derjenige ist, der für dein Leben den Preis zahlen kann, der hoch genug ist. Das, was du suchst, wo immer du suchst, ist letztlich nur er. Und das heißt doch, wir verkaufen uns überall da unter Wert, wo wir uns nicht an Jesus verlieren. Es ist wie mit einem Öltank bei einer Zentralheizung. Großer Öltank. Und da kommt immer wieder mal einer und träufelt mit einem Literkännchen Öl was rein. Und denkt, das würde genügen. Aber das Ding fasst 12.000 Liter. Also vergiss das Kännchen. Die Zeit ist reif für eine neue Begegnung mit Gott. Und deswegen braucht es Jesus-Leute, die reif genug sind, den Menschen zu dieser Begegnung zu verhelfen. Die Frage ist also, was ist Reife? Nichts, was du aus dir selber hervorbringst. Deswegen ist Zusammenreißen verboten. Ja? Ich reiß mich jetzt zusammen und dann, ach, dann werde ich ein ganz kerniger Jesus-Jünger. Nein, nichts, was du aus dir selber hervorbringst. Reife ist Frucht und Früchte reifen. Ein Baum, der im Garten steht, wird nicht, das habe ich von Hans-Peter Reuer geklaut, ein Baum, der im Garten steht, wird nicht sagen, jetzt reiße ich mich total zusammen und dann presse ich hier gigantische Granny Smith aus meinen Ästen heraus. Nein, wird er nicht sagen. Sondern er treibt seine Wurzeln in die Tiefe und die Frucht kommt. Wurzeln in die Erde bringen. Wie bringst du deine Wurzeln in die Erde? Reife, das ist, wenn du zwei Dinge jeden Tag sagen kannst. Das habe ich geklaut von Major Ian Thomas, dem Gründer der Fackelträger. Erstens, ich habe dir nichts zu bringen. Ich kann es nicht als Christ leben. Ich kann es nicht. Das ist übrigens Buße. Zweitens, aber du kannst es, Jesus, in mir und durch mich hindurch. Du kannst es. Das ist Glaube. Solche Leute kann und wird Jesus gebrauchen. Das hat er versprochen. Und ich möchte euch zum Schluss diese Verheißung zurufen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Immer so um die Monate Ende November, Dezember, Januar gibt es ein Lied, das mich ganz arg begleitet. Ein uraltes Lied. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Eins aber bitte ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen. Dass ich dich stetig für und für in, an und bei mir trage. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Gaben. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wenn uns du dazu aufforderst, unser Kreuz zu tragen und unser eigenes Leben in den Tod zu geben, dann spüren wir, wie sehr wir daran kleben und klammern. Aber danke, dass du es bist, der uns ruft. Dass du es bist, der uns die Illusionen raubt. Und dass du es bist, der uns den Horizont öffnet, hinein in eine Zukunft angefüllt mit Liebe, Frieden, Sinn, Gerechtigkeit, Hoffnung und Kraft für ein Leben in deiner Nachfolge. Danke, dass du es bist. Und ich bitte dich herzlich, dass du denen, die deinen Ruf gehört haben, den Mut schenkst, dir zu folgen. Amen.